Die Predigt steht unter dem Thema ganz schön herausfordernd, die neue Zeit mit Jesus. Und als Grundlage hören wir auf den Predigttext aus Lukas 5, Vers 33 bis 6, Vers 16. Sie aber sprachen zu ihm: Die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger essen und trinken. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten, in jenen Tagen. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis: Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Und es begab sich an einem Sabbat, dass er durch ein Kornfeld ging. Und seine Jünger rauften Ähren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Einige der Pharisäer aber sprachen: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht das gelesen, was David tat, als ihn hungerte und die, die bei ihm waren? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die doch niemand essen durfte als die Priester allein. Und wie er sie auch denen gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Es geschah aber an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und da war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf, ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas fänden, ihn zu verklagen. Er aber merkte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Hand: Steh auf und tritt hervor. Und er stand auf und trat vor. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich frage euch, ist's erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses, Leben zu erhalten oder zu vernichten? Und er sah sie alle ringsum an und sprach zu ihm: Strecke deine Hand aus. Und er tat's. Da wurde seine Hand wieder zurechtgebracht. Sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte: Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, sein Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Allmächtiger König, unser himmlischer Vater, danke, dass wir im Namen von Jesus Christus vor dich treten dürfen. Danke, dass du uns nahe kamst in deinem Sohn und dass Jesus auf dieser Erde war und dich uns gezeigt hat, diese Liebe, diese heilende Kraft, diese Tiefe. Und wir kommen vor dich und stellen fest, dass wir eigentlich gar nicht so richtig zu dir passen mit dem, was heute die letzten Tage und Wochen los war. Du bist pure Liebe und wie oft nett. Und deswegen ist es umso größer an diesem Tag, deine Gnade, deine Annahme zu feiern. Danke, dass sie auch über dem Leben von unseren Beulern steht, dass du sie siehst und liebst und kennst und deine Annahme, dein Ja zu ihnen einfach gilt und dass das für uns alle hier gilt, wie wir im Gottesdienst zusammenkommen und in deine Nähe treten. Und Herr, wir beten auch für unsere anderen Kinder in den verschiedenen Gruppen und für ihre Mitarbeiter. Gib du den Mitarbeitern Liebe, Weisheit und schenk unseren Kindern, dass sie auf ihre Weise dich kennenlernen und ihre Beziehung zu dir tiefer werden darf und sie entdecken dürfen, wie gut du bist. Herr, wir beten auch für unsere Geschwister, in anderen Teilen dieser Erde, die unter ganz anderen Umständen zusammenkommen, die von außen bedrängt werden, verfolgt werden, Schlimmes erleiden. Steh du ihnen bei, gib ihnen Kraft, an dir festzuhalten, auf dich zu sehen. Und berühr du auch alle Verfolger und Unterdrücker, dass sie überwältigt werden von deiner Größe, Herrlichkeit und Liebe. Du siehst die Nöte dieser Welt, du siehst auch die Not im Nahen Osten, all das Leid in den verschiedenen Kriegssituationen. Wir beten auch für dein Volk, danken dir auch besonders für all diejenigen, die dich erkennen durften und mit uns an Jesus Christus glauben, Herr. Und bitte berühr du, segne du, kümmere du dich, wir halten es dir hin. Und jetzt danken wir dir auch für diesen Gottesdienst, für das, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Gib Andreas Vollmacht und gib uns Ohren und Herzen zu hören. Begegne uns. Du sollst groß werden im Hören, im Singen, im Beten, in Gemeinschaft, die wir heute den Tag über haben. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Dir sei alle Ehre. Amen.
Das hat er doch eigentlich wunderbar angefangen mit diesem Jesus, als er seinen Dienst begann. Seine Predigten, die waren erfolgreich. Menschen, viele Menschen, teilweise Tausende, hörten ihm zu. Und es geschahen ganz außergewöhnliche Dinge. Wunder passierten. Auch im Lukas-Evangelium, aus dem ja unser Text für heute Morgen stammt, werden aus der Anfangszeit ganz eindrückliche Erfahrungen mit Jesus berichtet. Und oftmals stellen wir uns das so, 2000 Jahre rückwärts schauend, idealistisch vor. Traumhaft, schön, tief bewegend. Wir wären gerne dabei gewesen, dieser Jesuszeit. Aber wenn wir den Text von heute Morgen auf uns wirken lassen, merken wir, ganz so eindeutig war das nicht. Ganz so glatt lief das nicht durch. Das mit dem Jesus war ganz schön herausfordernd. Der passte eigentlich nicht so richtig. Der passte nicht so richtig. Und genau das merken wir in diesen Texten, die wir da gelesen haben. Wir haben ja im Grunde genommen drei ganz unterschiedliche Texte, auf die uns hier Lukas hinweist. Wir haben unmittelbar vor unserem Text ein unglaublich schönes Abendessen. Das haben wir gar nicht auch noch gelesen. Ein Zollbeamter Levi kommt zum Glauben an Jesus und feiert mit seinen ganzen Arbeitskollegen, mit Jesus, inklusive deren wie dessen Jüngern, ein ganz großes Fest. Und unmittelbar danach kommt die Religionsabteilung und sagt, das Menü gestern Abend, das war ja recht üppig. Wie ist das eigentlich mit dem Fasten bei euch? Und dann kommt dieses Fastenthema. Man denkt, Leute, statt zu sagen, ihr hattet ja gestern Abend ein tolles Fest, kann ich mal bitte nachfragen, ob du das auch mit den Fastenregeln so einhältst, wie wir das uns in der Religionsbehörde vorstellen? Und kaum war das vorbei, kommt eine Doppelgruppe von Texten, die beide an einem Schabbat, an einem Sabbat, an einem Samstag stattfinden. Und wir wissen, dass das der ganz wichtige Tag ist, gerade in der jüdischen Kultur, in der jüdischen Prägung, ganz eindeutig. Und an beiden Malen eckt Jesus an, mit dem, was er tut und was seine Jünger tun. Und wieder merkt man, ah, das passt ja gar nicht so richtig, dieser Jesus und sein Umfeld. Und die dritte Szene, noch eine andere Szene, Jesus nimmt 12 Menschen besonders heraus, wählt sie, sondert sie ab und gibt ihnen eine eigene Stellung außerhalb dessen, was bisher läuft. Und bei allen drei Szenen, Fastenszene, zweimal Schabbat und diese Wahl der 12 Apostel, merken wir, das war verstörend. Das fand die Mehrheit nicht gut. Dieser Jesus, der nervt. Was macht er eigentlich? Darf er das? Ist das richtig? Das ärgert uns. Und genau diese Welt, die ist gut auch zu sehen. Denn alles, was mit Jesus zu tun hat, alles, was mit Jesus zu tun hat, passt nur ganz begrenzt, damals wie heute, in den Rahmen hinein, in dem wir so normalerweise unterwegs sind. Wenn wir überhaupt orientiert sind auf Gott, wenn wir überhaupt einen religiösen Bezug haben, dann muss der bitte dosiert sein. Er Er muss so sein, dass er zu meinem Leben, meiner Lebensweise maßvoll passt. Er darf mich nicht zu arg durcheinander bringen. Und er sollte bitte auch nachvollziehbar aus meiner Welt heraus sich entwickeln. Also Jesus wird ein Teil von mir. Und dann passt das, dann stimmt das, dann kann dieses Christliche auch seine Rolle wahrnehmen in unserem Leben. Und wir merken, das haut in Anführungszeichen zum Glück nicht hin. Jesus wird in dieser Weise nicht einfach ein Teil von mir und meinem System. Jesus passt sich in dieser Weise zum Glück, wir kommen da drauf, nicht an mich an. Dadurch reibt sie es natürlich, dadurch wird es ein bisschen ärgerlich, dadurch wird es schwierig, aber das macht nichts. Denn Jesus bringt zum Ausdruck, da wo ich ankomme, da wo ich bin, da ist eine völlig neue Zeit. Es beginnt eine völlig neue Zeit. Und deswegen kann er ja so wunderschön an diesem Fastenthema anknüpfen. Denn das Fasten damals war ja ein Ausdruck, mit dem man meinte, seiner Religion, seinem Nachfolge, seinem Glauben etwas zu vermitteln, wie das sein soll. Das machte man so, das sehen wir so. Und jetzt ist Jesus ja gar nicht gegen prinzipiell das Fasten. Wir kommen ja im Tagesseminar da drauf. Sondern er möchte was ganz anderes zum Ausdruck bringen. Fasten, das passt in eine Zeit hinein, wo ich ein ganz besonderes Anliegen habe, wo ich mit einer ganz besonderen Not und Schwierigkeit vor meinen Gott kommen will, mein Gebet intensivieren, verstärken möchte. Aber jetzt, wo ich da bin, wo Jesus da ist, ist keine Fastenzeit. Das ist schon für uns erkennbar, wenn er sagt, jetzt gerade ist Zeit zum Hochzeitfeiern. Also bei aller Liebe zum Fasten. Ich kenne ganz, ganz wenig Leute, die unmittelbar vor einer Hochzeit sagen, ich beginne eine Fastenzeit. Ja, sondern man sagt das, ich mache das dann danach, logischerweise. Aber sagen, oh, heute ist Hochzeit, heute faste ich, kommt doch sehr selten vor. Also schon für unseren Kulturkreis ganz klar und für den Kulturkreis damals noch viel mehr. Denn Hochzeitsfest und das Kommen des Messias, das gehörten zusammen. Wenn der Messias kommt, dann wird gefeiert wie bei einer Hochzeit. Und wenn Jesus sagt, jetzt ist Hochzeitszeit, ich bin da, dann wird zum Ausdruck bringen, also jetzt fasten, das ist ja vollkommen kontraproduktiv. Das passt ja gar nicht. Es ist eine völlig neue Zeit da, eine völlig neue Zeit. Und jetzt bringt er wunderbare Beispiele aus der damaligen Zeit. Das eine Beispiel ist das Frauenbeispiel. Ja, die hatten noch ziemlich klare Geschlechtervorstellungen. Also das eine Beispiel ist das Frauenbeispiel, die sogenannte Schneiderregel. Also alles, was mit Nähen zusammenhängt, das war das Frauenbeispiel. Man nimmt nicht einfach ein Stoffstück, ein Stück von einem kleinen Stoff und näht es auf was Altes drauf. Das passt. Die Gewebe passen nicht zusammen. Man nimmt nicht nur ein Stückchen von Jesus und backt es auf das Alte drauf. Man nimmt nicht nur einen Teil von Jesus. Das geht nicht. Du musst schon dich entscheiden, ganz oder gar nicht. Und das zweite Beispiel ist dann das Männerbeispiel. Das ist die Küferregel, sagt man. Also genau das Gleiche. Du hast da so alte Schläuche, die sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen und haben auch schon gewisse Brüchigkeit in sich. Und wenn du jetzt einen neuen, stark gärenden Wein da rein, wow, das ist nicht gut. Da kannst du diese alten Schläuche echt kaputt machen. Das macht man nicht. Das weiß man. Das tut man nicht. Und sogar noch eine Verstärkerregel, sagt uns jetzt, er sagt, und übrigens, sowieso, das weiß man eben auch, der alte Wein ist eigentlich mehr, das Altbekannte ist eigentlich gemütlicher, netter, smarter. Und was will er sagen? Ich, Jesus, ich bin übrigens der neue Wein. Da ist ziemlich viel Gärpotenzial drin. Also, das wird euch unruhig machen. Das ist nicht mild. Ich, Jesus, bringe eine völlig neue Zeit. Und dieser Gedankengang, der ist für uns so wichtig, immer neu, weil wir denken, Jesus, das muss alles passen. Jesus, da darf sich nichts verändern. Jesus, da wird einfach mit integriert in unser System. Und Jesus sagt, nö, mache ich nicht. Ich bin die neue Zeit. Und wenn ich komme, fängt was ganz Neues an. Und meine Leute, die werden ganz bewusst in eine neue Zeit hineingenommen. Erinnern wir uns an das Leitwort für diesen Sonntag? Ist jemand in Christus? Sagt Paulus, also ist jemand in einer Glaubensbeziehung mit Gott, dann wird er an der einen und anderen Stelle eventuell in seinem Leben die eine andere Veränderung erfahren. Nein, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das ist ganz was anderes, das ist ja ein völliger Systemwechsel. Und dieser völlige Systemwechsel, der ist gut, der ist richtig gut. Muss man sozusagen, man kann ziemlich jung sein, und ganz schön alt aussehen bei Jesus. Weil man noch in der alten Zeit lebt. Und man kann schon sehr alt sein an Jahren und für Jesus ziemlich jung aussehen, weil man in seiner Zeit lebt. Das Entscheidende ist, ob ich mich entschieden habe, in der Jesuszeit einzusteigen. Und ich freue mich natürlich an euch, die ihr euer Ja gesagt habt, in dieser neuen Zeit unterwegs zu sein. Sagen, ich gehöre zu Jesus, ich mache das ganz mit Jesus und nicht nur prozentual, ich lebe wirklich mit ihm und Gott wird euch in dieser neuen Zeit segnen. Lebt ganz jung, in der neuen Zeit auch ganz jung und bleibt insofern in dieser neuen Jesuszeit. Das ist das eine. Das andere ist dieses Sabbat-Thema. Natürlich, das ist für uns erstmal ganz, ganz weit weg, weil wir es nicht so mit Sabbatregeln haben. Aber damals, für das Judentum, war das die Möglichkeit, ihre Leistung, ihre Richtigkeit, ihre erworbene Gerechtigkeit vor Gott zu demonstrieren. Wir bemühen uns, den Sabbat zu halten. Und es gab immer mehr Regeln um den Sabbat herum. Natürlich durfte man am Sabbat essen, selbstverständlich. Aber das, was da passiert mit den Ähren ausraufen, wurde von den ganz Strengen als Arbeit, als Erntearbeit definiert. Und da war es verboten. Und am Sabbat heilen, also eine medizinische Dienstleistung durchführen, wurde ebenfalls als Arbeit verstanden. Und das heißt, wir merken plötzlich, die sind an ihm nicht glücklich geworden. Die sind mit diesem Jesus nicht glücklich geworden. Und wir sind heute natürlich unglaublich dankbar, dass die mit Jesus nicht glücklich wurden. Denn wenn Jesus so gewesen wäre, wie sie es erhofft hätten, würde heute kein Mensch mehr von Jesus reden. Da hätte er sich integriert in das System. Wäre einer unter vielen anderen Religionsführern gewesen, die es gab und immer wieder geben wird, die irgendwie irgendeine Idee haben, mit der sie die Menschheit beglücken oder auch nicht. Aber Jesus war so komplett anders. Er hat ihn nicht noch zu weiteren religiösen Leistungen aufgerufen. Er hat nicht noch mehr erhofft an moralischer Integrität. Er wollte nicht noch besser, dass der Mensch von sich aus noch besser wird. Jesus wusste eins, dass was wir eigentlich, wenn wir unser Leben reinschauen, unser Herz reinschauen, auch wissen. Wir wissen das eigentlich. Wir, von dem, wie wir leben, wie wir sind, was in uns drinsteckt, Wir können nicht den Standard Gottes erfüllen. Undenkbar. Undenkbar. Wir schaffen das nicht. Wir sind nicht in der Lage, von uns aus in irgendeiner Art und Weise einen Lebensstil, eine Haltung, eine Gerechtigkeit zu erwirtschaften, zu erwerben, durch unsere Taten hinzukriegen, die vor Gott Bestand hätte. Geht einfach nicht. Wir hatten gestern hier eine eindrucksvolle Aufführung, ein Ein-Mann-Stück. Eine einzige Person hat sich als Paulus dargestellt, also als der Apostel Paulus. Hat nichts anderes getan, als die ersten Kapitel des berühmten Römerbriefes darzulegen. Also so, als ob Paulus 2026 mal eben auf dem Podium der Langensteinbacher Höhe wäre. Wäre ja schon cool, aber anderes Thema. Also, aber er hat das getan und in diesem wunderbaren Paulustext kommt ja unter anderem genau das vor, dass Paulus der Gemeinde in Rom, den Christen aller Zeit erklärt, das, was alle moralische Leistung nicht vollbrachte, Römerbrief Kapitel 8, das, was alle moralische Leistung nicht vollbrachte, im Judentum und außerhalb des Judentums, das hat Jesus für uns getan. Jesus sagt uns nicht, versucht das Sabbatgebot noch besser einzuhalten, als es alle bisher gemacht haben. Sondern Jesus sagt, du wirst es nicht schaffen. Aber ich nehme dir deine Schuld, deine Last, deine Sünde, deine eingeschränkte Gerechtigkeit und ich schenke dir meine Gerechtigkeit. Und dann merken wir ein ganz klein bisschen, das ist natürlich ganz was anderes. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, lebt von nicht dem Erlangen aufgrund seiner eigenen Tätigkeit, sondern aufgrund eines Geschenkes, dass Gott sagt, ich habe dich angenommen, ich habe dir vergeben, ich habe dich geliebt, du gehörst zu mir. Heute, heute sind wir unendlich dankbar, dass Gott in Jesus Christus so kompromisslos war, dass er auch so konfrontativ war, dass er die damals so geärgert hat. Nicht, weil er sie an sich ärgern wollte, sondern weil er ihnen sagen wollte, so wie ihr das macht, so funktioniert es nicht. Und wenn ihr es noch besser macht, funktioniert es trotzdem nicht. Ihr braucht einen Systemwechsel. Einen Systemwechsel. Raus aus den eigenen Bemühungen, das irgendwie Gott zurechtzumachen, hin zu diesem Gott, der in seinem stellvertretenden Sterben alles getan hat und uns alles schenkt. Fachwort, biblisches, zentrales Wort, Gnade. Gnade ist Geschenk. Jeder von euch, der an Jesus Christus glaubt, lebt von dieser Gnade. Und drittes und letztes, ja, tatsächlich, er holt sich da 12 Personen raus. Das befremdet uns. Das machen wir heute gar nicht. Also wenn du in deiner Firma, wenn du in deinem Verein, wenn du in deiner Abteilung irgendwie Personalentscheidungen zu treffen hast, dann läuft das ganz anders ab. Und um die Gewerkschaft noch hören und gucken, was der meint und ausschreiben und entsprechenden Ausschuss bilden und die Personaler treten zusammen und beraten und du hast dich dann zu bewerben und zu gucken, ob das Profil passt und dann entsteht langsam etwas und irgendwo am Ende kommt es dann zu einer entsprechenden Aussage, dass man in eine Beziehung, einen Berufsverhältnis, einen Vertrag einstellt. Das fehlt hier alles. Das fehlt alles. Jesus sagt nicht, ach, wir machen mal ein Wahlkomitee. Wir gucken mal, wer sich aus eurer Meinung nach als am besten als Apostel eignet. Wir schreiben eine Berufungswelt aus. So, er sagt, ich ziehe mich zurück, ihr bleibt da, ich denke drüber nach, ich bete. Das ist ganz befremdlich für uns. Und ich bitte Sie, dieses Befremdliche zu genießen. Jesus ist auch hier wieder so anders. Wie ist er denn? Er ist absolut autark. Er ist eine Autorität. Nein, es ist nicht eine, er ist die Autorität. Und er tut etwas, nämlich er bestimmt, ohne dass er mit irgendjemandem Rücksprache hält. Und noch schlimmer, er fragt noch nicht mal die Betroffenen. Die Zielgruppe, die 12, er muss doch ihre Einverständniserklärung wenigstens abrufen. Selbst das macht er nicht. Der ist sowas von anders. Merken wir, das ist nicht irgendeine Figur, die auf dieser Erde rumläuft. Das ist Gott selber. Gott selber, der was tut. Der seine Autorität wählend hineingreift in das Leben von Menschen. Das gehört ja für unseren Kopf zum ganz Schwierigen, aber schwierig ist nicht schlimm. Zum ganz Schwierigen, das zusammenzukriegen, dass auf der einen Seite ich mich ganz bewusst, das haben ja auch viele von euch getan, von euch 10, ganz bewusst sage, ich gehöre zu Jesus, das wart ihr. Ihr habt euch entschieden, Christen zu werden. Und gleichzeitig gilt diese Wahrheit auch, nicht nur für diese 12 Apostel, sondern für alle, die heute an Jesus Christus glauben. Zu meiner Entscheidung, gehört auch die andere Wahrheit dazu. Er hat berufend, wählend in euer Leben hineingesprochen. Er hat euch nicht gefragt. Dass jemand Christ ist, ist auf der einen Seite sein bewusstes Ja zu Jesus Christus und auf der anderen Seite ein unglaubliches Geheimnis. Das unglaubliches Geheimnis. Derselbe Paulus, den wir jetzt schon zitiert haben, derselbe Paulus kann es mal so sagen, Gott hat in unser Leben hineingegriffen, wählend hineingegriffen, als es uns noch gar nicht gab. Wir liefen noch gar nicht rum. Wir waren noch gar nicht auf dieser Welt. Es gab sogar, Epheserbrief Kapitel 1, 3 kann man das heute lesen, es gab diese Welt noch gar nicht. Da hat Gott gesagt, und ich will dich. Ich will dich bei mir, ich will dich bei meinem Glauben, ich will dich in meiner Gemeinde, ich will dich als mein Nachfolger, als meine Nachfolgerin, ich will dich. Ist ja unglaublich. Und ich hoffe, Sie spüren noch einmal, dass Jesus sowas von anders ist. Das kann man nicht vergleichen. Der ist sowas von anders. Und auf diese Wahl von diesem Jesus, auf die darf ich mich einlassen. Auf die darf ich mich verlassen. Die ist komplett unabhängig von mir. Komplett unabhängig von irgendeinem innermenschlichen Findungsprozess. Gott sprach, ich will dich. Und deswegen bist du da und deswegen darfst du an den Glauben, mit ihm leben und ihm nachfolgen. Mit diesem Text, den wir da heute Morgen haben und den wir miteinander betrachten wollten, ganz kurz, merken wir ja, nein, Jesus passt nicht. Er passt nicht in das Normale rein. Er ist eine komplett andere Nummer, eine ganz andere Zeit. Er ist nicht ein weiterer religiöser Lehrer, Führer, Leiter. Er ist nicht der, der noch in irgendeiner Art und Weise sich abstimmen müsste mit Menschlichem. Das ist er nicht. Und dieses Eigenartige, Reibende, Konfrontative, das entdecken wir immer mehr als, wow, ist das gut. Wie gut, Herr Jesus, dass du nicht irgendeine weitere Nummer bist, dann bräuchten wir nicht zusammenkommen. Wie gut, dass du so anders bist. Wie gut, dass du so anders bist. Und wie gut, dass wir ihn auch in diesem Jahr ein bisschen mehr kennengelernt haben, diesen ganz anderen Jesus. Mit ihm beginnt eine ganz neue Zeit. Und ich darf mit diesem Jesus, dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen, in einer neuen Zeit leben. Dann sehe ich nicht mehr so alt aus. Und ich brauche vor diesem Jesus nicht noch weitere Leistungen erbringen. Er weiß sowieso, dass ich es nicht packe. Er beschenkt mich mit seiner Gnade und nimmt mich einfach aus Liebe an. Und da gab es mich noch gar nicht, da gab es euch, uns noch gar nicht. Und er sprach wählend hinein, ich will dich haben. Und das macht mich, das macht uns überglücklich. Und mit diesem Jesus, mit diesem ganz anderen Jesus, mit diesem Herausfordernden, mit dem, der nicht so passt, nicht so stimmig ist, mit dem, der nicht einfach in mein Leben so schlicht in meine kleine Welt integriert wird, mit dem Jesus wollen wir leben. Er, sehen, wir als Gemeinde, mit dem Jesus wollen wir leben. Anderen Jesus wollen wir nicht. Aber den Jesus, so wie er uns in der Bibel gelehrt wird, den wollen wir. Und ganz jung in neuer Zeit leben, als beschenkt von seiner Gnade leben und uns freuen daran, dass seine Wahl uns erreicht hat. Gott segne euch zehn und Gott segne uns alle miteinander mit diesem Jesus. Amen. Zum Gebet lade ich Sie ein, aufzustehen. Herr Jesus Christus, die haben das damals gemerkt und wir merken es bis heute. Wir merken es bis heute. Du passt eigentlich überhaupt nicht. Du bist so gut anders. Und natürlich, je mehr wir dich kennenlernen und von dir hören, desto mehr erfassen wir, begreifen wir, wie gut das ist, dass du so anders bist. Dass du nicht in die alte Zeit reinpasst, dass du nicht bei dem religiösen Kram mitmachst, dass du dich nicht in irgendeiner Art und Weise in innerweltliche Berufungssysteme reinhängst. Du bist sowas von anders. Wir lieben deine Andersartigkeit. Wir lieben dich, Jesus, den Sohn Gottes, mit dem eine neue Zeit angefangen hat, mit dem Gnade da ist und mit dem deine Wahl uns über die Maßen glücklich macht. Und der Jesus, mit diesen 10 jungen Leuten, die heute hier ihren Bibelunterrichtsabschluss und ihre Segnung erlebt haben, stehen wir vor dir und danken dir, dass wir zu dir gehören dürfen. Zu diesem anderen, herausfordernden Jesus, dem wir gehören und dem wir nachfolgen. Und wir bitten dich, dass du mit dieser Andersartigkeit von dir auch mit uns in die vor uns liegenden Stunden und Tage hineingehst. Zeig uns, wie du mit uns bist und uns führst, dein Geist uns leitet. Schenke uns diese Freude an deiner Gnade, die unser Leben reich macht. Gib uns diese Stabilität, weil du uns gewählt hast. Wir wollen mit dir, diesem Jesus, unterwegs sein, heute, morgen, in der Zeit, die vor uns liegt. Dank sei dir dafür.